Er raucht noch eine. Da müssen wir noch warten. Da ist er auch ganz. Jetzt geht's gleich los. Sonst haben wir hier das große Schweigen und das wollen wir ja nicht. Ich mache vielleicht schon mal den Einstieg. Herzlich willkommen zu einer nächsten Session hier mit Alexander Reichel-Schmehl. Das ist ein schwerer Name, vielleicht besser den Leuten unter Tolima bekannt. Sollte jedem, der in der Debian-Welt zu Hause ist, ein Begriff sein. Es wird härter. Es geht um den Debian-Paketbau für Fortgeschrittene. Bitte schön.
Ja, danke fürs Kommen. I see at least one in the audience who doesn't understand German. But I think he's just sitting here. Is there anyone else who doesn't speak German? Okay, dann machen wir doch in Deutsch weiter. Dann tut's mir leid. Aber das kennt er sowieso alles schon. Ist kein großer Verlust, wenn er das jetzt nicht mitbekommt. Ja, gestern hatten wir ja schon so ein bisschen was über DHMake, wie man so das erste Paket zuerst mal prinzipiell baut, wie so der Ablauf ist. Heute kommt so ein bisschen das Feintuning. Was kann man denn noch so alles machen? Das so ist im Groben das, was man so alles machen kann. Ist verdammt viel. Und damit ich weiß, was ich da vielleicht ein bisschen überspringen kann, so mal ein bisschen Handzeichen geben, wer mit den Begriffen, die ich jetzt gleich über diese Folie laufen lasse, was anfangen kann. So irgendwie Makefiles und Debian Rules. Wem ist das ein Begriff? Sehr gut. Sonst hätten wir ein wirkliches Problem mit diesem Gefaktor. Binärpaket und Source-Paket. Auch gut, wunderbar. Was ein Upstream-Entwickler ist. Wunderbar. Was ein natives Debian-Paket ist. Okay, jeder, der das weiß, bitte sofort wieder vergessen. Sie machen keine nativen Debian-Pakete. So, wieder haben wir gestern, glaube ich, auch schon irgendwie gehabt. Debian und sein Abkürzungsfimmel. WNPP, ITP, RFS. Okay, dazu sage ich dann vielleicht gleich was. Maintainer-Scripts. Können wir auch ein bisschen was haben. Debhelper, Common Debian Build System. Okay. P-Builder, kam jetzt schon so oft in dieser Konferenz vor. Kennen immer noch nicht alle gut. Lincian, jetzt möchte ich aber alle Hände oben sehen. Okay. U-Scan, UU-Update und DevScripts. Okay. Quilt und Deepatch. Okay. Und als letztes Debconf und i18n. Okay, gut. Dann versuche ich mir das mal so ein bisschen zu behalten und wenn ich irgendjemanden langweile, irgendwie versuchen, ein Handzeichen zu geben. So. Hatte ich ja gestern auch schon mal kurz erwähnt. So ein Source-Paket kann irgendwie auch mehrere Binärpakete bauen. Beispielsweise ein Common-Paket oder ein Doc-Paket mit architekturunabhängigen Sachen und ein eigentliches Paket, das irgendwie so die tatsächlichen Programme enthält, die kompiliert werden. Hatte ich gestern auch schon irgendwie kurz angedeutet. In der Debian-Control-Datei wird diese Beziehung definiert und natürlich habe ich hier auch ein Beispiel dazu. Passenderweise natürlich eines meiner Pakete. Wo ist denn der Laserpointer? Da. Wir haben irgendwie als erstes irgendwie die ganzen Einträge für ein Source-Paket mit den Build-Depends und so weiter. Dann für jedes Paket, das ich irgendwie bauen will, habe ich so einen Package-Eintrag, wo ich dann halt irgendwie sagen kann, welche Architektur, Paketbeschreibung, Dependencies, was auch immer. Hier haben wir beispielsweise so ein kleines Beispiel. Wir haben irgendein Spiel. Das ist halt architekturabhängig, deshalb steht da Any. Wir haben irgendwelche Daten zu diesem Spiel, diverse Grafiken, die sind halt Architecture All. Wichtig ist halt, jedes Binärpaket, das ich bauen will, hat halt irgendwie hier seinen eigenen Eintrag mit allem, was man da so reintragen kann. Die Handhabung von dem Ganzen geschieht im Debian Rules, wie so ziemlich alles. Und da in der Regel über Debhelper. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann ihm irgendwie entweder sagen, Debhelper, dass das diese ganzen DH-irgendetwas-Skripte sind, das ist aber so erstmal bekannt, ja? Okay, gut. Hat irgendwie fast alles, Debhelper-Skripte haben diesen Satz von Optionen, irgendwie für alle architekturabhängigen Pakete, für alle architekturunabhängigen Pakete, für irgendein bestimmtes Paket oder für alle Pakete außer einem bestimmten Paket. Beispielsweise kann ich irgendwie bei einem DH-Install-Aufruf irgendwie sagen, er soll mir den Kram hier irgendwie in alle architekturunabhängigen Pakete installieren. Klappt in dem Fall, weil ich da nur eins habe. Ähnliches, ich kann hier irgendwie mit -p einfach den Paketnamen angeben, den ich da hatte. So, eine Sache wollte ich noch zeigen. In meinen Vortragsfolien sieht das eventuell ein bisschen anders aus, als Sie es von gestern gewohnt sind. Hatte ich, glaube ich, auch kurz erläutert. Wenn man so eine Debian Rules-Datei heute erzeugt, dann macht die so eine Minimalversion. Kann man das noch halbwegs erkennen? Bisschen größer. So ist gut. Okay, das ist so eine Minimalversion von einer Debian Rules-Datei. In meinen Beispielen gehe ich immer so von einer etwas längeren Version aus, die irgendwie so mehr oder weniger so aussieht. Ja, machen wir vielleicht lieber mit less. Wollt irgendwie die einzelnen Build-Targets, die es so für ein Paket gibt, noch einzeln aufgeführt sind. Wenn Sie jetzt irgendwelche dieser Techniken, die ich hier gerade vorstelle, benutzen wollen und so ein kleines Debian Rules haben, was natürlich Tiny heißt und nicht Dingsbums, dann ist das absolut kein Problem. Dieses DH-Minimalzeug kann man auch jeweils mit entsprechenden Override-Flags in seinem Rules versehen und dann ergänzen. Ist also alles kein Problem. Wenn wir am Ende noch Zeit haben, zeige ich das vielleicht auch noch mal kurz. Ja, und meine Beispiele hatte ich jetzt auch schon. So, wenn ich das so ausführlich mache, wird das vielleicht ein bisschen umständlich, wenn ich irgendwie jedes DH-Install irgendwie einzeln aufrufe, wenn ich irgendwelche Dateien installieren möchte. Deshalb haben die in der eigentlich fast alle DEP-Helper-Scriptlets auch irgendwelche Dateien, in denen ich was hinterlegen kann. Ich kann beispielsweise irgendwie ein Paketname.dirs angeben, um ein entsprechendes Verzeichnis zu erzeugen oder um entsprechende Dokumentation installieren zu lassen. Das sind so ganz normale Dateien, die liegen im Debian rum. Wenn ich das dann irgendwie aufrufen will, habe ich dann hier nur noch irgendwie ein dhinstall-i oder ein dhinstall-a, ohne hier jetzt irgendwie noch zu sagen, welche Dateien da genau installiert werden sollen. Und dhinstall oder was auch immer ich für einen Dep-Helper benutze, würde sich dann die entsprechenden Dateien ansehen. Ist insbesondere recht praktisch, weil man teilweise diese Dateien auch automatisch erzeugen kann zur Laufzeit. Dass ich beispielsweise während ein Paket baut, diese Install-Datei erzeuge und dann sozusagen während dem Bauen erst festlegen lasse, welche Dateien tatsächlich in ein Paket installiert werden. Klingt ein bisschen kompliziert, macht aber gelegentlich sogar mal Sinn. So. Was ich gestern irgendwie auch gebeten worden bin, nochmal ein bisschen genauer zu erklären, das sind diese ganzen Beziehungen zwischen Paketen, die es so gibt. Da gibt es irgendwie zwei Sachen. Das hier ist irgendwie die Liste der Beziehungen, die man zwischen Binärpaketen haben kann. Und hier unten sieht man so ein bisschen was, was man mit Source-Paketen haben kann. Ganz klar, das Ganze wird irgendwie in Debian Control definiert. Ich kann bei den ganzen Sachen auch jeweils irgendwelche Alternativen angeben. Beispielsweise könnte mein Mail-Client, mein Mutt, irgendwie auf dem Spellchecker Aspel oder dem Spellchecker, also der Rechtschreibkorrektor Aspel oder Espel abhängen oder vorschlagen. Kommen wir gleich noch dazu. Und es gibt dann noch sogenannte virtuelle Pakete, die von anderen Paketen sozusagen zur Verfügung gestellt werden, damit ich nicht irgendwie alles einzeln aufzählen muss. Kommen wir auch noch gleich zu. Und natürlich kann das alles auch noch jeweils Versionen enthalten. Jetzt zurück zu der ganzen langen Liste, was es alles gibt. Ich kann Build-Depends deklarieren, hatten wir ja gestern. Das sind Pakete, die installiert sein müssen, damit ich aus meinem Source-Paket das entsprechende Binärpaket bauen kann. Bisschen unbekannter, Build Depends In-Depth. Das sind Pakete, die müssen installiert sein, damit ich den architekturunabhängigen Teil bauen kann. Beispielsweise habe ich ein Paket, das enthält irgendein Programm. Klar, bräuchte ich irgendwie C-Compiler, irgendwelche Bibliotheken unter Umständen. Das bringt auch irgendwelche Dokumentation mit. Die ist beispielsweise in LaTeX geschrieben. Die Dokumentation erzeugt dann irgendwie PDF, ist architekturunabhängig, ist ziemlich groß, deshalb splitte ich sie irgendwie in ein entsprechendes Doc-Paket aus. Dann wäre irgendwie das Zeug, das ich brauche, um die LaTeX-Dokumentation zu bauen, eine Build Depends In-Depth. Hat für uns dann Debian-intern den Vorteil, dass unsere Build-Demons architekturunabhängige Pakete gar nicht bauen, weil sie ja schon von den Maintainern selbst hochgeladen worden sind. Dadurch, dass wir das hier so ein bisschen aufsplitten, muss dann nicht mehr immer so viel installiert und neu deinstalliert werden. So, es gibt aber nicht nur Build Depends, sondern auch Build Conflicts. Damit kann ich sagen, dass ein bestimmtes Paket absolut nicht installiert sein darf, wenn ich das irgendwie versuchen will zu bauen. Wird nicht sehr häufig eingesetzt. Das einzig wirklich sinnvolle Beispiel, das mir irgendwie einfällt, ist, bei diversen Spielen ist es so, dass sie einen Build-Conflict auf den nicht freien NVIDIA-Treiber haben. Weil der bringt auch wieder ein paar eigene Libraries mit. Wenn ich dann irgendwie das Paket in meiner Umgebung baue und nicht, wie es sich anständigerweise gehört, P-Builder dazu benutze, kommen wir nachher noch dazu, lade ich irgendwann plötzlich aus Versehen ein Paket hoch, das irgendwie gegen den NVIDIA-Treiber gelinkt ist. Da hatten wir schon mal ein paar Beispiele. Und gleiches wie eben, es gibt auch noch so einen Build-Conflicts in-Depth, zu dem mir absolut gar kein brauchbares Beispiel mehr einfällt, aber vielleicht fällt es ja irgendjemandem anderen ein. So, dann nochmal ganz kurz Abhängigkeiten zwischen Binärpaketen. Es gibt die ganz normalen Depends. Wenn ich das Paket installiere, dann muss ein anderes Paket installiert sein. Anders geht's nicht. Das Schöne ist, so als fauler Mensch, der man ja irgendwie als IT-Mensch ist, hat sich irgendjemand mal die Mühe gemacht und für diverse Möglichkeiten irgendwelche Dev-Helper-Skripte entwickelt, die versuchen, diese Abhängigkeiten automatisch zu entwickeln. Beispielsweise DHSHLibs erzeugt hier so eine Variable, die dann aufgefüllt wird, während das Paket gebaut wird. Das gibt es für Perl, ich meine, das gibt es auch für Python, sodass für die entsprechenden Sprachen dann die Abhängigkeiten, die ein Paket braucht, automatisch eingesetzt werden. Dass ich nicht irgendwie manuell, was weiß ich, libstl 1.2 irgendetwas einsetzen muss, sondern das wird alles automatisch gemacht. Beispielsweise hier durch so ein DHSHLibdeps. Ähnlich, es gibt auch noch ein Predepends. Damit sage ich, wie bitte? War da eine Frage? Nein? Okay. Damit habe ich eine strengere Beziehung als bei den Depends. Das heißt, ein anderes Paket muss vollständig installiert sein, bevor ich erst versuchen kann, mein eigenes Paket zu installieren. Klassisches Beispiel dazu sind irgendwelche Programme, die ich in Präinstallationsskripten aufrufe. Also Präinst, das ist jetzt eines dieser Maintainer-Skripte, die ich vorhin ganz, ganz kurz erwähnt hatte. Das ist einfach nur ein Skript, das bei einem Binärpaket aufgerufen wird, bevor es komplett installiert wird. Beispielsweise, ich installiere irgendwie einen Daemon, der erzeugt mir irgendwie einen User und benutzt dazu AddUser. AddUser ist nicht ein essentielles Paket. Das heißt, ich muss das irgendwie in den entsprechenden Predepends erwähnt haben, um sicherzugehen, dass irgendwie AddUser vorhanden ist, wenn ich dann versuche, dieses Paket zu installieren. Ganz wichtig ist das hier. So ein Predepends, wenn man das einsetzt, macht es relativ kompliziert, so einen Upgrade-Pfad zu finden. Von Lenny auf Squeeze beispielsweise. Deshalb sollte man es wirklich nur einsetzen, wo nötig, und am besten sinnigerweise auch erstmal auf der Debian Devil Mailingliste ausdiskutieren. So. Recommends kennen die meisten vielleicht auch noch. Ein Paket kann ein anderes Paket empfehlen. Das ist dann ein, wird zwar automatisch mitinstalliert, weil es sinnvoll ist, aber du kannst es auch gerne wieder deinstallieren, funktioniert trotzdem. Suggests, etwas weichere Abhängigkeit. Die Paketverwaltung zeigt dann einfach nur an, wenn du irgendwie, was haben wir denn da mal als Beispiel? Splash Screens. Diese Programme, die irgendwie am Anfang beim Booten irgendwas Buntes anzeigen, damit sie die Kernel-Meldung nicht sehen. Könnten irgendwelche Suggests haben auf irgendwelche netten Themes, die das hübsch aussehen lassen. Und um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es auch noch Enhances. Das ist so ein, kennt kaum ein Mensch, aber es ist so ein rückwärts gerichtetes Suggests. Damit kann ich beispielsweise ein KDE-Theme paketieren, ein Plasmoid oder was auch immer das, wie man das bei KDE nennt, das erweitert irgendwie KDE. Deshalb würde ich hier jetzt Enhance KDE Base hinschreiben oder etwas Ähnliches. Weiter im Text, es gibt auch noch irgendwie ein Konfliktfeld, um zu verhindern, dass Pakete, die nicht miteinander installiert werden können, miteinander installiert werden, klar. Es gibt auch noch mit einem kleinen Unterschied dazu ein Breaks. Das ist so ein bisschen weicher, damit kann ich Pakete kurzfristig parallel installiert haben, aber nicht gleichzeitig benutzen und gleichzeitig konfiguriert haben. Dass es das beides gibt, erleichtert uns wiederum, Upgrades von verschiedenen Dispositionen aufeinander zu machen. Und so in der ähnlichen Kategorie, ein Paket kann auch irgendwie deklarieren, dass es ein anderes Paket ersetzt. Beispielsweise, wenn von Lenny auf Squeeze ein bestimmtes Paket umbenannt wird, weil der entsprechende Autor sich entschlossen hat, dass der alte Name blöd war und einen neuen Namen eingeführt hat. So, eben hatte ich es kurz erwähnt, virtuelle Pakete. Das sind so irgendwelche Gruppen von Paketen, die irgendwie gleiche Funktionen haben. Es gibt beispielsweise ein virtuelles Paket www-Browser oder Terminal oder Java 2 Runtime. Soll es einfach irgendwie Maintainern leichter machen zu sagen, dieses Paket braucht einen PDF-Viewer, einen Browser, einen sonst was. Die müssen dann halt einfach nur irgendwie sagen, ein Depends www-Browser und bekommen dann irgendeinen Browser. Pakete, die dann irgendwie diese entsprechende Funktionalität zur Verfügung stellen, können dann irgendwie so ein Provides machen. In dem Fall ist es leider nicht möglich, irgendeine Version zu sagen. Also ich kann nicht sagen, ich hänge von einem www-Browser-Version größer 1.0 ab oder ähnliches, weil es macht einfach keinen Sinn. www-Browser könnte irgendwie Eiswiesel sein, das ist glaube ich gerade Version 3.5 irgendetwas oder 3.6, kann aber auch irgendwie Conqueror sein, der hat irgendwie Version 4.4 irgendetwas. Macht einfach in dem Fall keinen Sinn, da irgendwelche Versionen zu haben, deshalb geht's einfach nicht. Eine Liste von den virtuellen Paketen, die es gibt, findet man unter dieser Adresse. Ist ziemlich viel dabei. Man muss aber nicht irgendwie alles jeweils, also das ist ein Dokument, das wird irgendwie von den Policy Maintainern, von den Autoren der Debian Policy verwaltet. Da muss nicht alles drinstehen. Wenn ich irgendwelche Gruppen selbst paketiere und da sinnvolle virtuelle Pakete habe, kann ich das auch unter Ansprache mit den entsprechenden Maintainern halt selbst absprachen und dann die entsprechenden virtuellen Pakete benutzen. So, bisschen was zu Debhelper hatte ich eben ja schon erzählt. Das sind diese ganzen praktischen Skripts, die irgendwie in Debian Rules aufgerufen werden. Die Option hatte ich ja irgendwie auch schon kurz erwähnt. Es gibt aber noch ein paar Optionen, die sind unheimlich praktisch und die kann fast jedes Debhelper-Skript. Und zwar unheimlich praktisch, wenn man irgendetwas debuggen möchte, verbose, zeig mir genauer, was du eigentlich gerade machst. No Act, wenn man irgendwie kurzfristig mal einen Aufruf deaktivieren möchte. Man kann bestimmte Dateien ignorieren lassen. Man kann irgendwie ein bestimmtes temporäres Verzeichnis angeben. Und man kann auch das Main Package festlegen. Die Deppelper-Skripte sind in der Hinsicht ein bisschen blöd. Sie gehen immer davon aus, dass das allererste Paket, das Sie in Debian Control angegeben haben, Ihr Main Package ist. Wenn das aus historischen Gründen nicht mehr der Wahrheit entspricht, können Sie das entsprechend so ändern. Einziger Unterschied ist, diese ganzen Depp-Helper-Dateien, die ich erwähnt hatte, wie beispielsweise install für den DH-Install-Aufruf, können Sie dann einfach so schreiben mit install anstatt irgendwie Paketname.install. So, ein paar andere nützliche Parameter. Es gibt den Parameter n. Damit verändere ich, dass irgendwelche Maintainer-Skripte verändert werden. Maintainer-Skripte, das war das eine Beispiel, haben wir schon kennengelernt, eben dieses Präinstallationsskript. Es gibt auch ein Postinstallationsskript, das nach der Installation ausgeführt wird. Es gäbe auch noch jeweils ein Skript, das vor bzw. nach dem Entfernen von einem Paket ausgeführt werden kann. Diverse Depp-Helper-Skripte wollen da irgendwelche Änderungen reinschreiben. Wenn ich das nicht will, kann ich das mit dem -n verhindern. Es gibt auch noch ein --exclude. Das ist unheimlich praktisch, wenn ich einen Aufruf habe, der bestimmte Dateien ignorieren soll. Beispielsweise gibt es ein Depp-Helper-Skript, das installiert irgendwelche Dokumentationen. Per Policy ist es irgendwie so, dass Dokumentation, wenn sie eine bestimmte Größe übersteigt, irgendwie komprimiert sein soll. Das heißt, dieses Depp-Helper-Skript ist schlau genug, wenn meine Textdatei irgendwie eine gewisse Größe überschreibt, automatisch diese Datei durch gzip zu jagen. Ist beispielsweise blöd, wenn meine Dokumentation eine PDF-Datei ist. Und zum einen, PDF ist intern schon komprimiert und zum anderen kann ich sie dann nicht mehr so einfach mit einem PDF-Viewer angucken. Mit so einem Exclude, meine Dokumentation.pdf, würde das dann halt nicht komprimiert werden. Nachteil, ich müsste sie quasi von Hand installieren. Anderer netter Parameter ist dieses minus all. Damit sorge ich dafür, dass so ein dh underscore irgendetwas, das ich einfach nur so aufrufe, nicht nur dieses primäre Paket anwendet, also das erste, das in Debian Control genannt wird, sondern eben alle, die ich in meinem Debian Control aufgeführt habe. Beispielsweise, wenn ich möchte, dass in allen Paketen mein Changelog installiert wird oder meine Copyright-Datei. Das war es jetzt auch schon so im Großen und Ganzen, was ich zu Depp-Helper sagen möchte. Ich möchte nur noch mal feststellen, Depp-Helper ist wirklich sehr, sehr gut dokumentiert. Jedes einzelne Depp-Helper-Kommando hat eine recht brauchbare Manpage. Es gibt verdammt viele Beispiele. Naja, es gibt hinreichend viele Beispiele, an denen man sich orientieren kann. Und wirklich, wirklich, wirklich gute Manpages. Wenn Sie da irgendwelche Fragen, Probleme haben, reingucken, ist unglaublich, was da alles zu finden ist. So. Es gibt auch eine generelle Depp-Helper-Manpage, die ist passenderweise Depp-Helper. Da finden Sie auch mal raus, was es alles an Depp-Helper-Scriptlets so alles gibt. Ich mache mal so einen ganz kleinen Auszug, was es so alles gibt. Es gibt beispielsweise diverse Kommandos, um spezielle Sachen zu installieren. Es gibt ein Depp-Helper-Kommando, um einen Symlink zu setzen. Einen policy-konformen Symlink, der je nachdem, wie er ist, entweder relativ ist oder absolut. Es gibt ein Depp-Helper-Kommando, das irgendwie, nachdem ich irgendwie was gebaut habe, für mich aufräumt. Beispielsweise ein make-clean aufruft. Es gibt, hatte ich eben schon kurz erwähnt, entsprechende Depp-Helper-Kommandos, die wir entsprechend Dependencies ermitteln. Es gibt irgendwelche Depp-Helper-Kommandos, die bestimmte Sachen für Menüs erstellen, mir Icons installieren, mir einen Desktop entweder installieren und dafür sorgen, dass er dann auch irgendwie entsprechend in den Caches auftaucht. Es gibt was, um Mainpages zu installieren, um Cronjobs zu installieren, um Skripte zu installieren, die beim Konfigurieren eines Netzwerkinterfaces ausgeführt werden sollen. Beispielsweise, wenn ich einen NTP-Dienst, einen Client für das Network-Time-Protokoll installiert habe, ist es ja sinnvoll, dass der aufgerufen wird, wenn ich dann auch eine Verbindung habe. Damit kann ich das dann irgendwie wunderbar machen. Es gibt auch entsprechende Skripte, um Init-Skripte zu installieren, um Log-Check-Rules zu installieren, um Log-Rotate-Anweisungen zu machen und Install-Debconf, irgendwie ein bisschen Interaktion mit dem Benutzer zu haben. So. Kam schon häufiger vor, der Begriff P-Builder. Man ist ja irgendwie auch schon im QA-Talk und beim PU-Parts-Talk und so weiter. Jeder Mensch redet von P-Builder. Gibt es jemanden in diesem Raum, der noch nicht so wirklich weiß, was P-Builder ist, wie man es benutzt, warum man es benutzen will? Oh, okay, dann sage ich doch noch was dazu. Also das Grundproblem irgendwie ist, wenn ich als Debian-Entwickler ein Paket hochladen möchte, möchte ich ja irgendwie sicher sein, dass es in einem wirklich brauchbaren Zustand ist, dass es von den anderen Build-Demons in unserem Netzwerk für andere Architekturen auch gebaut werden kann, beispielsweise, dass ich meine Build-Depends richtig gesetzt habe, dass ich nicht aus Versehen gegen den NVIDIA-Treiber gelinkt habe. Dafür ist P-Builder ganz gut. Was P-Builder macht, es erstellt mir so eine Change-Root-Umgebung. Was Change-Root ist, ch-root, was der Befehl macht, das ist so aber bekannt, oder? Ja, nein, okay. Er stellt mir so ein kleines, minimales Debian-System, das es in einem Tarball hält, packt das dann aus, wenn ich es haben will. Dann kann ich irgendwie Sachen damit machen in einer wirklich sauberen Umgebung, beispielsweise versuchen, ein Paket zu bauen. Und wenn ich dann fertig bin, schmeißt es meine Änderungen weg. Ich habe ja immer noch den Tarball. Ist relativ einfach. Man installiert es, ruft dann pbuilder create auf, dann lädt das irgendwie diverse Dateien runter, sagt irgendwie, jetzt mache ich irgendwie einen Tarball, alles fertig. Und von Zeit zu Zeit kann man dann irgendwie ein pbuilder update machen. Aus dem Hintergrund, dieses pbuilder create erzeugt mir eine Umgebung für das SID, für die unstable Branch von Debian, weil eben da die Entwicklung stattfindet. Die ändert sich natürlich immer mal wieder. Deshalb muss man sie halt auch mal wieder aktualisieren. Das Tolle ist, was kaum ein Mensch weiß, ich kann auch irgendwie ein P-Builder-Login machen und bin in so einem minimalen System. Das ist unheimlich praktisch, wenn man mal irgendwelche Pakete debuggen möchte, beispielsweise wenn man einen MNU vorbereitet, wenn man versuchen möchte, irgendwelche Probleme zu reproduzieren, sollte man das ja auch wiederum in der aktuellen Entwicklerumgebung machen. Ich habe aber vielleicht gerade keine Lust, mich irgendwie auf meinem Desktop-System, auf dem ich vielleicht auch irgendwie produktiv arbeiten will, die ganze Zeit mit den Problemen rumzuschlagen, die SID haben kann. Mit so einem P-Builder und mit so einem P-Builder-Login kann ich das wunderbar kombinieren. Ich habe irgendwie ein stabiles Desktop-System und die ganze Entwicklung mache ich irgendwie damit. Wenn man es auch irgendwie braucht und möchte, kann man auch durch die entsprechenden Konfigurationsdateien mehrere P-Builder-Umgebungen haben. Beispielsweise eine für ein AMD64-System, eine für ein 32-Bit-System, ist ja kombinierbar. Oder beispielsweise eines, in dem Backports aktiviert sind, weil ich Backports hochladen möchte. Und dazu muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen. Das hatten wir ja vorhin schon im Vortrag. Das ist irgendwie PU-Parts. Dieses Mist, Holger ist jetzt nicht da. Dieses Package Installation and Upgrade Utility. Ich für die vorhin nicht da waren, Holger Levsen, der irgendwie dieses Tool mitentwickelt hat und mitbetreut, kann sich selbst nicht merken, wofür es steht. Also muss ich mir nicht schämen, wenn ich es nicht selbst weiß. Das Schöne ist, PU-Parts kann irgendwie meinen Tarball, den ich für P-Builder benutze, gleich mitverwenden. Kann ich dann benutzen, um zu gucken, lässt sich denn das Paket, das ich irgendwie gerade gebaut habe, auch irgendwie ohne Probleme installieren, aktualisieren, klappt das alles, lässt es dann irgendwelchen Müll zurück, wenn man es wieder deinstallieren will, das macht das alles. Wer das noch nicht kennt, vorhin hatten wir einen Vortrag darüber, irgendwann wird es den dann wohl auch irgendwie als Video geben, oder? Ja, okay. So, komplett anderes Thema. Wir sind jetzt irgendwie dabei, wir können Pakete bauen, wir können überprüfen, dass sie funktionieren. Jetzt kommt es aber irgendwie immer mal wieder vor, dass man auch neben seinen Änderungen in diesem Debian-Verzeichnis auch andere Sachen ändern möchte. Kleines Beispiel, Debian setzt derzeit die GNU-Compiler-Collection in der Version 4.4 ein. Diverse Autoren von Software benutzen teilweise noch Version 3. irgendetwas, 4. irgendetwas, aber jedenfalls nicht die, die wir benutzen. Haben dann vielleicht auch entsprechend schlampig programmiert. Und während es bei denen ohne Probleme funktioniert, ist es bei uns so, dass aufgrund geänderter Policies beim Compiler der neue GCC 4.4 sich den Quellcode anguckt und sagt, mag ich nicht. Und sie dann irgendwie kein Programm haben. In dem Fall haben sie irgendwie eine Änderung, die betrifft eigentlich nicht wirklich Debian. Deshalb sollte sie eigentlich nicht so wirklich im Debian-Verzeichnis liegen. Sie müssen sie aber trotzdem vornehmen, damit sie das Paket benutzen können. Und weil es vorkommen kann, dass sowas irgendwie häufiger vorkommt, wäre es irgendwie ziemlich unpraktisch, wenn sich alle Änderungen, die sie irgendwie an ihrem Paket vornehmen, in einer riesig großen Diff-Datei ansammeln. Ist dann spätestens dann furchtbar unpraktisch, wenn mal eine neue Version rauskommt und sie irgendwie einzeln ausgucken möchten. Also in der letzten Version habe ich das alles geändert. Was muss ich denn alles für die neue Version so beachten? Funktioniert denn alles noch? Muss ich noch diesen Patch anwenden? Mit so diesem Patch-Management, von dem ja auch schon ein paar Mal die Rede war, wird versucht, Änderungen sinnvoll in einzelne Patches zusammenzufassen und sie dann während der Laufzeit erst einzuspielen. Ist unheimlich praktisch. Wenn Sie die einzelnen Patches vorliegen haben, können Sie die dann auch entsprechend einzeln austesten, wenn eine neue Version rauskommt, ob sie noch benötigt werden. Sie haben mehr Übersicht, was Sie wann aus welchen Gründen geändert haben. Und sollte eigentlich erst jetzt kommen. Das Thema hatten wir ja gestern auch schon irgendwie im QA-Vortrag und beim Vortrag von unserem Project-Leader. Wenn Sie irgendwie sinnvoll Patch-Management benutzen, kann man sehr leicht auch mal Ihr Paket uploaden, wenn Sie gerade im Urlaub sind und ein Problem erkannt wird. Das Security-Team freut sich auch, wenn es irgendwie einen Security-Patch einspielen muss, müssen die einfach nur einen zusätzlichen Patch dazu tun, funktioniert alles. Gelegentlich kommt es auch vor, dass man einen Patch hat, den man nur für eine bestimmte Architektur braucht. Beispielsweise bei 32- und 64-Bit-Problematiken. Das dann irgendwie generell in einen Patch zu machen, klappt nicht. Dann habe ich irgendwie einen Patch, der muss bei bestimmten Architekturen eingespielt werden oder nicht. Dafür brauche ich dann so ein Patch-Management. Kleiner Hinweis noch. Wie auch immer es Sie machen, Sie sollten es irgendwie verhindern, die gleiche Datei in mehreren Patches dann gleich irgendwie zu verändern. Hintergrund ist, Sie haben einen Patch, der verändert eine Datei, Sie haben einen zweiten Patch, der verändert die gleiche Datei und irgendwann stellen Sie fest, den ersten Patch brauchen Sie gar nicht mehr. Was passiert dann mit dem zweiten Patch? Wenn Sie Glück haben, waren es vollkommen unterschiedliche Stellen im Quellcode und Patch sagt dann höchstens noch, ja, ich habe zwar nicht die exakte Stelle gefunden, aber die eine Stelle sah so ähnlich aus, also habe ich es mal gemacht. Wenn Sie Pech haben, funktioniert das aber nicht mehr, sobald Sie einen Patch machen. Deshalb sollte man sowas vermeiden. Zum Patch-Management gibt es im Prinzip zwei Sachen. Es gibt zum einen Quilt, zum anderen Dpatch. Das sind im Prinzip vollkommen funktionsidentische Tools. Sie erlauben Ihnen jedes Mal einzelne Änderungen an Ihrem Debian-Paket in einzelnen Patches zu verwalten. Sie haben ein bisschen was in der Bedienung unterschiedlich. Was man auch sagen sollte, ist, dass Quilt so ein bisschen dabei ist, zum Standard zu werden, weil es schon in DPKG, der Paketverwaltung, recht gut integriert ist inzwischen. Was man in jedem Fall dann nicht vergessen sollte, ist, wenn ich Quilt oder Deepatch benutze und noch nicht das neue Debian Source Format benutze, das wir jetzt einfach mal unter den Tisch fallen lassen, muss ich auch die entsprechende Build Depend setzen auf Quilt oder Deepatch. Sonst funktioniert das ja nicht. So, wie funktioniert denn das jetzt nun im konkreten Fall? Ist im Prinzip ganz einfach. Bei Quilt beispielsweise habe ich da so ein Makefile-Schnipplet, das kann ich einfach inkludieren. Ich kann ihm dann irgendwie in meinem Debian Rules sagen, er soll mir irgendwelche Patches einspielen. Dieses Patch-Target ist in diesem Makefile-Schnippel definiert. Und es gibt da auch ein entsprechendes Unpatch-Target. Das sollte mir dann ausführen, wenn eben das Paket aufgerufen wird. Das ist alles, was ich irgendwie in meinem Debian Rules-File ändern muss, um Quilt zu benutzen. Ist etwas einfacher, wenn Sie dieses Minimal-Beispiel nehmen, dann können Sie hier nämlich irgendwie noch einfach ein minus with Quilt eingeben. Und dann macht er das alles automatisch für Sie. Ja, wir sind ja irgendwie noch ein bisschen in der alten Welt. Wir machen das mal so. Und wie erstelle ich mir denn jetzt genau genommen so einen Patch? Nun gut. Ich fange an und exportiere mir erstmal so eine kleine Variable, damit Quilt weiß, wo es gleich seine Patches hinlegen soll. Dann führe ich irgendwie ein Quilt Push minus A aus. Dann wendet er erstmal alle Patches an, die ich bisher habe. Dann sage ich ihm, ich möchte bitte einen neuen Patch erstellen und der soll irgendwie so heißen. Ich kann dann einzelne Dateien, die ich editieren möchte, diesem Patch hinzufügen. Ich kann sie editieren. Ich kann dann so ein Quilt Refresh ausführen. Dann aktualisiert er meinen Patch, den ich da gemacht habe, mit den aktuellen Dateien. Und wenn ich dann fertig bin, kann ich irgendwie ein Quilt Pop-A sagen. Und dann habe ich wieder meine saubere Umgebung mit dem Ursprungszustand, mit keinen angewandten Patchen. Ist nicht so kompliziert. Man gewöhnt sich recht schnell dran. Deepatch. Ähnliches System. Aus irgendeinem Grund gibt es halt beide. Deshalb erwähne ich auch mal beide. Gleiche Sache für meinen Debian Rules. Es gibt irgendwie einen kleinen Makefile-Schnippel, auch wieder mit einem Patch und einem Unpatch-Ziel, der in diesem Makefile-Schnippel definiert ist und den ich irgendwie beim Build oder Clean-Target entsprechend aufrufen kann. Bei Deepatch ist es etwas einfacher, einen Patch zu erstellen. Es gibt da gleich irgendwie ein Kommando, das heißt Deepatch Edit Patch und dann kann ich ihm irgendwie sagen, ich möchte einen bestimmten Patch machen. Wenn Sie dann irgendwelche größeren Sachen paketiert haben wollen, werden Sie erstmal überrascht feststellen, dass Deepatch jetzt irgendwie Ihren kompletten Quellcode in ein temporäres Verzeichnis kopiert. Da können Sie dann irgendwie Ihre Änderungen rummachen. Wenn Sie dann diese Shell, die Deepatch Ihnen aufgemacht hat, die Deepatch Edit Patch Ihnen aufgemacht hat, mit einem Exit wieder verlassen, guckt er sich irgendwie die Änderung an, die Sie in Ihrem Originalquellcode haben und in dem temporären Verzeichnis, das er eben gerade gemacht hat, und speichert das entsprechend als Patch. Auch wenn das hier jetzt gerade irgendwie verglichen mit Quilt, das irgendwie ja doch ein bisschen länger ist, viel schön kürzer aussieht, eignet sich Deepatch eigentlich nur für wirklich kleinere Pakete. Weil dieses Hin und Her und Rumkopieren, wenn man einen Patch editieren möchte, das geht einem mit der Zeit doch sehr auf die Nerven. Deshalb, wie ich schon eben kurz erwähnt hatte, Quilt, auch relativ gut dokumentiert, wenn Sie es sich anschauen, ist mehr oder weniger zum Debian-Standard geworden. So. So viel dann zum kleinen Thema Patch-Management. Das hatte ich es eben ja schon irgendwie erwähnt, es gibt irgendwie DebConf. Das kann man benutzen, um mit dem Benutzer irgendwie zu interagieren. Beispielsweise mit diesen Fensterchen, die einem irgendwelchen bei der Konfiguration irgendwie nachfragen, was man denn irgendwie konfiguriert haben möchte, wie das denn aussehen möchte. Das Schöne an DebConf ist, dass DebConf nicht nur so aussehen kann, wenn es mit Ihren Benutzern spricht, sondern beispielsweise auch so. Das wäre jetzt irgendwie ein KDE-Frontend. Ich gebe zu, das sieht jetzt gerade nicht ganz so hübsch aus, aus dem einfachen Grund, ich benutze eigentlich kein KDE und habe es jetzt einfach nur mal so kurz auf die Schnelle installiert, um den Screenshot zu machen, ohne mich damit zu beschäftigen, es hübsch aussehen zu lassen. Sieht, glaube ich, eigentlich, wenn man es richtig macht, auch ein bisschen hübscher aus. Aber es gibt auch irgendwie ein Gnome-Frontend, das sieht dann irgendwie auch hübscher aus. Was noch schön ist, wenn Sie DebConf benutzen, um Ihren Benutzer Fragen zu stellen, um dann eine passende Konfiguration zu erstellen, ist, dass versierte Administratoren diese Fragen, die gestellt werden, auch preceden können. Sehe ich das richtig? Ich habe noch eine Viertelstunde, ja? Okay, dann können wir das gleich vielleicht noch an einem kleinen Beispiel ansehen. Preceden ist furchtbar praktisch. Dann kann ein Administrator die Fragen, die während der Installation eines Pakets gestellt werden, sozusagen im Voraus beantworten. Wie das so aussieht, müsste ich hier auch irgendwie vorbereitet haben. Entschuldigung, falsches Verzeichnis. So. So. Ja, das ist jetzt irgendwie ein Beispiel aus dem Paket RCPID. Das ist so ein Daemon, der irgendwie mit RCPI-Sachen was macht. Das ist jetzt so mal einfach nur das Debian-Verzeichnis, wie es aussehen könnte, mit den ganzen Dateien, die es so enthalten könnte. Für DebConf wichtig ist erstmal diese zwei Dateien, diese Maintainer-Skripte. Die eine wird irgendwie aufgerufen, nachdem die Installation läuft, und die andere, nachdem man ein Paket entfernt hat, damit man wieder aufräumen kann. Entschuldigung. Den Rest können wir jetzt erstmal ignorieren. Diese Skripte können wir uns jetzt auch mal anschauen. Sehen so ein bisschen so aus. Gibt es auch entsprechende Beispiele zu? Ist alles kein Problem. Fangen wir mal ein bisschen unten an. Hier steht einfach nur, wenn das Paket konfiguriert werden soll oder neu konfiguriert werden soll, wird hier so eine kleine Funktion aufgerufen. Die Funktion ist jetzt irgendwie hier oben definiert und das hier ist dieser DebConf-Aufruf, dbget. Wenn diese Stelle kommt, wird mir so ein komisches Fenster angezeigt, jeweils mit dem entsprechenden Inhalt, den ich ihm gegeben habe und wie es aussehen soll. Hier sage ich ihm dann noch, wie er das irgendwie nennen soll, was dann gleich dazu kommt. Hier kommt noch irgendwie ein anderer Beispiel dazu. Und wenn ich dann diese Werte ausgelesen habe, kann ich so mit ein bisschen Shell-Magie aus einer Beispieldatei hier unten eine Konfigurationsdatei erzeugen. Sprich, ich habe hier ein kleines Beispiel, was mein Post-Installations-Skript gemacht hat. Es hat zwei Sachen abgefragt, irgendwelche Optionen, die genannt werden können und irgendwelche Module, die geladen werden können. Und dieses kleine Set-Zeug, das eben in meinem Skript war, ersetzt mir einfach nur diese zwei Markierungen hier durch das, was der Benutzer eingegeben hat. So. Und damit der Benutzer auch noch weiß, ich habe hier ein Wasser, aber danke. Okay, ich nehme es als Zeichen, ein Wasser zu trinken. Okay, klinge ich so besser. Schön. So. Und die Fragen, die einem gestellt werden, werden in so einer Template-Datei definiert. Das hier sind die beiden, ja, nennen wir es mal Variablen, die ich definiert hatte, die ich eben in meinem Post-Installations-Skript auch mit dem entsprechenden dbget abgefragt habe. Hier steht dann irgendwie, was ist denn irgendwie eigentlich der Typ? Die Werte, die ich da bekommen soll, ich kann irgendwelche Default-Werte vorgeben. Das hier ist dann irgendwie der Text, der dann dem Benutzer angezeigt wird. Das Schöne ist, sieht man hier auch so ein bisschen an diesen Unterstrichen, falls Sie das kennen, diese Texte können auch entsprechend internationalisiert werden. Sprich, der Benutzer bekommt das nicht unbedingt in Englisch angezeigt, sondern vielleicht in Deutsch, Französisch, Chinesisch oder was auch immer Sie für Übersetzungen haben. Damit können Sie halt wunderbar schön erzeugen, dass Sie nicht nur irgendwie eine Konfiguration vorgeben, sondern Sie auch auf die Bedürfnisse des Benutzers anpassen können. So. Integration mit der Versionskontrolle. Klar, wir sind hier ein bisschen technikaffin, kennen uns ein bisschen mit Programmierung aus. Versionskontrolle ist schon etwas, das möchte man für Programme haben. Möchte man mit Sicherheit auch irgendwie für seinen ganzen Kram haben, der in einem, der im Debian-Verzeichnis liegt. Wenn ich beispielsweise irgendwann mal festgestellt habe, das Paket, das ich damals irgendwie in die stabile Version hochgeladen habe, hat noch einen Fehler. Und ich das irgendwie nochmal runterladen, nochmal fixen möchte, um eine neue Version dazu rauszubringen. Wenn Sie irgendwie auf einem aktuellen System, also irgendwie so ein apt-cache-search nach dem Begriff Build-Package machen, sehen Sie auch irgendwie eine ganze Latte von Tools, die Ihnen irgendwie erlauben sollen, Ihre Sachen, die Sie so im Debian-Verzeichnis haben, in einer Versionskontrolle zu verwalten. Sei es irgendwie SVN, TLA, Mercurial, Git, Darks, CVS sogar noch, Arch und BZR. Das Blöde ist, Sie haben zwar die freie Auswahl, aber dementsprechend unterschiedlich sind auch die ganzen Optionen, die ganzen unterschiedlichen Workflows. Wir haben gleich im Anschluss, meine ich, einen Vortrag zu Git Build Package. Kann das sein? Ja, okay. Wenn Sie Git benutzen, können Sie dann irgendwie gleich sitzen bleiben. Wenn Sie SVN benutzen wollen, kann ich Ihnen vielleicht gleich noch irgendwas dazu erzählen. Wenn Sie irgendetwas der anderen Versionsverwaltungssysteme benutzen wollen oder müssen oder dürfen, gucken Sie sich an dieser Stelle einfach mal die Dokumentation an. Ich habe vorhin mal so eine kleine Stichprobe gemacht und die meisten dieser Tools erschienen mir irgendwie hinreichend gut dokumentiert gehabt, dass man sich da auch allein reinarbeiten kann, aber leider reicht jetzt die Zeit nicht, das alles irgendwie sinnvoll zu behandeln. Ich weise jetzt nur mal darauf hin, es gibt sie, sie sind furchtbar praktisch, man will sie benutzen. Über unser Alias-System gibt es auch die entsprechenden Infrastrukturen, dass Sie sich nicht selbst irgendwie die ganzen Repositories aufsetzen müssen. Und bin ich jetzt auch schon fast bei meiner letzten Slide. Linzian, haben Sie vermutlich, wenn Sie hier schon ein paar Vorträge gehört haben, des Häufigeren gehört, ist so ein Tool, das prüft ein Debian-Paket auf seine Konformität, so auf die häufigsten Fehler. Ich habe ja immer noch ein ganz paar Minuten Zeit. Es gibt auch in Debian Rules können Sie auch noch ein get-org-source machen, das ist ein Ziel in Ihrem Debian Rules-File, das soll irgendwie einen Tarball erzeugen, so wie er auszusehen hat. Furchtbar praktisch, wenn Sie aus Konformitätsgründen mit den Debian Free Software Guidelines beispielsweise irgendwelche Dateien entfernen können. Andere gute Idee ist, eine Debian Watch-Datei zu erzeugen, dann werden Sie quasi automatisch benachrichtigt, wenn eine neue Version rausgekommen ist. Wenn Sie, wie ich eben Ihnen eben empfohlen habe, irgendeine Form von Versionskontrolle benutzen, können Sie auch irgendwie im Debian-Kontrollfall sagen, wo das denn irgendwie liegt. Ich glaube, das X hier ist nicht mehr erforderlich. Ist kein Problem. In den entsprechenden Beispielen ist das richtig drin. Sehr gut, wenn Sie Init-Skripte einsetzen, das gleich irgendwie mit konform mit der Linux-Standard-Base zu machen, damit man entsprechende Abhängigkeiten ermitteln kann und so weiter und so fort. Wenn Sie irgendwelche einzelne Skripte haben, können Sie mit -n immer mal wieder gucken, ob das, was Sie geschrieben haben, POSIX-konform ist. Nicht jeder benutzt die Bash als Shell. Und der letzte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, es gibt das Paket DevScripts, das enthält verdammt viele praktische Skripts. Hier habe ich mal ein paar aufgezählt. Können Sie sich alles mal angucken. So. Das hier war ich gestern gebeten worden, Ihnen noch kurz zu erzählen, wie man eigentlich so als Debian zu Debian beitragen kann. Aber ich glaube, wenn gleich noch ein paar Fragen gestellt werden, reicht es nicht. Wenn irgendwie wer Interesse hat, wie man Debian-Pakete tatsächlich nach Debian beitragen kann, soll mich einfach gleich nach dem Vortrag nochmal ansprechen. Dann wäre ich jetzt fertig und hätte noch ein ganz paar Minütchen Zeit für Fragen.
Ja, herzlichen Dank. So ganz viel Zeit haben wir nicht, weil die Technik muss nochmal umbauen. Vielleicht ganz kurz fassen und dann wird Alexander sicherlich ganz kurz auch eine Antwort dazu geben können. Ich gebe das Mikro kurz durch.
Ist gar keine Frage, eher eine Anmerkung. Du hattest vorhin erwähnt, dass man Python und Perl Depends eintragen kann in einem Debian-Control-File.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das bei Perl ist. Bei Python ist es auf jeden Fall so, dass da nur dann der Python-Interpreter reingetragen wird, aber nicht die Bibliotheken, die benutzt werden. Sprich, das Programm kann dann immer noch nicht laufen, eventuell. Sprich, man muss als Maintainer auf jeden Fall darauf aufpassen, dass man selber die einzelnen Bibliotheken noch eingetragen kriegt. Das ist nicht so leicht wie bei SHLibs, die dann alle automatisch rausziehen.
Okay, danke für den Hinweis. Werde ich dann in den Folien nochmal korrigieren.
So. Ja, ich würde Alexander danken. Er hat ja gerade gesagt, dass er zur Verfügung steht, falls noch Fragen sind. Das würde ich schamlos ausnutzen. Erstmal herzlichen Dank. Ich fand es einen sehr, sehr interessanten Vortrag. Und damit möchte ich gleich auf den nächsten Vortrag hinweisen. Du hast es ja gerade schon gesagt, Git. Es geht gleich um Git und es geht auch gleich los.